Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Ein herzliches Willkommen hier im Hope Channel zur Sendereihe Atem der Hoffnung. Schatzsuche. Diese Antwort erhielten wir von allen unseren Kindern in einem bestimmten Alter, wenn wir sie fragten, was sie sich für ein Programm an ihrem Kindergeburtstag vorstellen könnten. Für sie war es der Inbegriff an Spannung, Zeichen zu folgen, die meist in den Wald führten und am Ende tatsächlich eine kleine Kiste zu finden. Die war natürlich mit kleinen Geschenken für jedes Kind, eben dem Schatz, gefüllt. Neben dieser Art Schatzsuche gibt es ja auch viele weitere Gesellschaftsspiele, bei denen es gilt, einen Schatz zu gewinnen. Jedenfalls scheint eine Schatzsuche für uns Menschen so spannend zu sein, dass es selbst in unserer heutigen Welt immer noch unzählige Erwachsene gibt, die sich auf die Suche nach echten Schätzen begeben. Sie suchen an Land und tauchen unter Wasser. Das Ziel ist aber immer das gleiche: Reichtümer aus Gold und Silber finden. Auch in der Bibel gibt es Texte, die um Schätze oder Schatzsuche gehen. Um welche Art Schatz es sich hier handelt, das wird Hartmut Wolf gleich in seiner Predigt mit eben diesem Thema beleuchten.
Schon als kleines Kind hatte ich den Wunschtraum, mal einen richtigen Schatz zu entdecken. Mich haben so Schatzgeschichten fasziniert, habe sie auch gern gelesen. Und ich muss sagen, dass in letzter Zeit, als ich so ein paar Meldungen im Internet gelesen habe, mich dieser Wunsch wieder so eingeholt hat aus der damaligen Zeit. Da habe ich doch tatsächlich gelesen, dass nach Aussagen von Experten in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 3000 Tonnen Gold und Silber noch verborgen im Boden liegen. Na, das würde sich doch lohnen, die zu finden. Und vor ein paar Tagen habe ich dann tatsächlich die Meldung gelesen, auf der Insel Rügen hat ein 13-jähriger Schüler einen Silberschatz aus der Wikingerzeit entdeckt, aus dem 10. Jahrhundert, von dem berühmten Wikingerkönig Harald Blauzahn. Ja, der Schüler wird wahrscheinlich von diesem Schatz nicht viel bekommen, weil in den meisten Bundesländern, in der Bundesrepublik Deutschland, ist es so die Regel, dass das dann an den Staat abgegeben werden muss. Nur ein paar Bundesländer haben, da wird es geteilt. Aber diese Geschichte von diesem Schatz und was er da gefunden hat, erinnert mich an eine Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Und als ich die zum ersten Mal gelesen habe, war sofort auch damals wieder mein Wunsch, einen Schatz zu finden, vorhanden. Die Geschichte wird berichtet im Matthäusevangelium im 13. Kapitel und dort in Vers 44, Matthäus 13 und dort im 44. Vers. Ich lese mal hier nach der Einheitsübersetzung dann auch vor. Da heißt es: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Eine Kurzgeschichte von Jesus. Nur 2, 3 Sätze ist im Grunde genommen eines der kürzesten Gleichnisse, die Jesus gebracht hat. Aber er bringt hier auf den Punkt, worum es bei dem Himmelreich, bei dem Reich Gottes geht. Wenn Gott seine Herrschaft antritt, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass er über unser Leben regieren darf. Vielleicht müssen wir ein bisschen auch die zeitgeschichtlichen Hintergründe da abklären. Es geht eigentlich darum, dass zu der Zeit Jesu das üblich war, wenn man als Privatperson Schätze besessen hat und es war Kriegszeiten, dass man die irgendwo vergraben hatte. Das ist nicht wie bei uns, dass man die in einer Bank, in einem Safe hinterlegen konnte. Solche Sicherheiten gab es damals nicht. Also haben die Privatpersonen sich irgendein Versteck ausgedacht und haben sich das gemerkt und dort ihre Besitztümer vergraben. Und das waren manchmal schon ganz ansehnliche Schätze. Ja, und wenn es dann kam, dass die Besitzer dieser Schätze nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, dann blieben die Schätze im Grunde genommen im Boden verborgen. Und Jesus erzählt hier ein Gleichnis von einem Mann, der so mit seinem Pflug über einen Acker geht und ihn umgräbt, auf einmal an irgendetwas stößt, was härter ist, und er schaut es genauer an und entdeckt, das ist einer von diesen Schätzen. Und zwar ein Schatz, der so viel wert ist, dass alles, was dieser Mann, der jetzt den Acker anscheinend gepachtet oder so irgendwie hat, merkt, mehr wert als alles, was er besitzt. Also macht er sich dran, seinen ganzen Besitz zu verkaufen, um diesen Acker zu kaufen, damit ihm dieser Schatz gehört. Die Logik dieses Gleichnisses ist eigentlich die Logik eines gesunden Egoismus. Wenn ich etwas entdecke, was mehr wert ist als alles, was ich besitze, und es wird mir angeboten, dann habe ich die Motivation und das Interesse, diesen Tausch zu machen. Wenn mir jemand einen echten Goldbarren, der wirklich echt ist, für 5 Euro anbieten würde, würde ich nicht meine 5 Euro behalten, sondern würde natürlich den Goldbarren nehmen. Gar keine Frage. Das würde jeder von uns so machen. Jesus meint damit, dass wir einen unendlichen Schatz finden können, wenn wir ihn kennen und lieben lernen. Ihn und seinen Vater. Jesus hat einmal an einer anderen Stelle ausgedrückt, wer mich und meinen Vater kennenlernt, der hat im Grunde genommen das ewige Leben. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher, als ich in der Situation war, mich zu entscheiden, soll ich Christ werden oder nicht Christ werden. Ich hatte schon all die Dinge geprüft. Geprüft, das heißt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ist es eigentlich wahr, ist es nicht wahr? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, die Bibel ist tatsächlich kein Märchenbuch, sondern was da drin geschrieben ist, ist Wahrheit. Das war so mein Stand, wo ich war. Aber ich war mir noch nicht im Klaren darüber, sollte ich wirklich jetzt danach leben, mein Leben Gott zur Verfügung stellen oder nicht. Und in der Zeit bin ich auf einen Vortrag gegangen. Damals, das waren junge Leute gewesen, die kamen zum Teil aus USA, aber zum Teil eben auch aus der Bundesrepublik Deutschland, haben Vorträge gehalten, das waren Jesus People gewesen. Und das hat mich so fasziniert, was diese Leute aus ihrem Leben berichtet haben, welche Abenteuer sie mit Gott erlebt haben, welche Freude sie gehabt haben, Jesus nachzufolgen, trotz aller Schwierigkeiten, die sie auch durchgemacht haben. Ja, und dann stand ich vor der Entscheidung, will ich das auch ausprobieren? Will ich auch diesen Weg gehen oder nicht gehen? Und in mir hat der Egoist in mir gesagt, die Freude, die die haben, die möchte ich auch haben. Es war nicht so, dass mein Leben so schlecht war, mir ging es eigentlich gut, aber ich habe gemerkt, die haben was Besseres und ich wollte dieses Bessere auch haben. Jesus sagt, wer ihn gefunden hat, wer ihn kennengelernt hat, wer ihn lieben gelernt hat, der hat einen unendlichen Schatz entdeckt. Da ist natürlich die Frage, taucht dann auf, nun, wenn viele Menschen erfahren dann von Jesus Christus, warum sind sie dann eigentlich nicht bereit, alles zu verkaufen und Jesus nachzufolgen, auch mit Gott zu leben? Was hindert uns daran, diesen Schatz dann zu kaufen? Nun, dazu muss man jetzt dann auch sagen, wir als Menschen können ja Gott nicht so begegnen, zumindest nicht jetzt in unserem gefallenen Zustand, wie das früher einmal im Paradies war, wo das erste Menschenpaar direkt mit Gott verkehrt ist. Wir erfahren meistens zuerst mal über Gott durch andere Menschen, vielleicht durch unsere Eltern, vielleicht durch unsere Lehrer, Freunde oder Bekannte, aber eben über Dritte, meistens nicht über eine persönliche Begegnung. Und da hängt es natürlich dann ganz davon ab, welche Vorstellungen wir über Gott gewinnen. Man kann die Vorstellungen, die Menschen über Gott haben, eigentlich so mal ganz grob in 3 Gruppen aufteilen. Das sind die Menschen, religiöse Menschen, Christen, die von Gott begeistert sind. Das sind Menschen, die eher so eine neutrale Haltung haben. Ja, ist interessant, ja, vielleicht gibt es ihn ja auch. Ja, könnte schon sein, durchaus, aber interessiert mich persönlich nicht näher. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die eine Aversion gegen Gott haben, weil sie vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben mit seinem Bodenpersonal, mit anderen Christen und eine sehr negative Vorstellung von ihm gewonnen haben. Wir lernen Gott meistens indirekt kennen, über andere, über Dritte und das ist meistens unvollkommen. Auch ich damals, als ich vor der Frage stand, Christ zu werden, muss ich sagen, die Mehrheit der Christen, mit denen ich so zusammengelebt habe, hat mich eigentlich eher abgeschreckt, Christ zu werden. Und ich denke, da kann jeder so Geschichten berichten von manchen komischen Vertretern Gottes hier auf Erden, die so ein bisschen schräg unterwegs sind und uns dann auch so abschrecken, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen. Irgendwann stand ich bewusst vor dieser Entscheidung, will ich mein Leben Gott zur Verfügung stellen oder nicht? Ich bin motiviert worden durch Menschen, von denen ich gesehen habe, hey, das muss echt ein interessantes Abenteuer sein, das muss ich ausprobieren, das will ich mal machen. Aber ich hatte drei Ängste damals zu dieser Zeit. Und das kann ich vielleicht heute auch mal so einfach da reinwerfen. Ich war, wie gesagt, Jugendlicher, hatte zwei Hobbys. Und das eine war Gitarre spielen, das andere Elektronik. Und ich hatte die Angst, direkt, als ich vor dieser Entscheidung stand, das weiß ich noch, wie das so ganz klar in meinem Kopf war, wenn du Gott nachfolgst, kann es sein, dass er dir alles wegnimmt, was dir Spaß macht und dir einen Auftrag gibt, den du überhaupt nicht willst. Und da waren zwei Ängste bei mir gewesen. Das eine war, ich müsste mein Hobby als Gitarrenspielen und Elektronik aufgeben. Und das andere war, ich müsste Prediger werden. Nun, ich stehe heute hier und erzähle diese Geschichte und schon allein daran können Sie erkennen, wie Gott mich geführt hat. Aber das Faszinierende ist, dass wir Menschen jedes Mal, wenn wir an Gott denken, auch gewisse Ängste haben. Ängste, was passiert mit uns, wenn ich mein Leben ihm ausliefere. Und wir wissen natürlich auch von anderen Christen, dass das nicht immer so ein Lehnstuhl, Religion ist, Nachfolge, sondern dass da Abenteuer mit verbunden sind, dass da natürlich auch Verzicht mit verbunden ist. Aber wenn ich mit den Menschen spreche, die das tun, keiner von ihnen wäre bereit, auch selbst wenn sie in Schwierigkeiten oder in Leidenssituationen sind, dieses Vertrauen, das sie Gott gegenüber haben, aufzugeben gegen ein bequemeres Leben. Bei den meisten habe ich immer wieder festgestellt, das war ihnen mehr wert. Und das wollte ich damals auch ausprobieren. Ich habe mich damals entschlossen gehabt, ein Experiment zu machen und habe gedacht, also gut, wenn du Ängste hast, dann machst du es doch einfach so, du probierst es aus und habe mit Gott einen Deal gemacht. Ich werde jetzt mal einen Monat, vielleicht ein Vierteljahr, mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und wenn das funktioniert, dann werden wir das weitermachen. Und wenn es nicht funktioniert, habe ich ja die Freiheit, auch nach der Bibel, mich dann auch wieder davon zurückzuziehen. Das Einzige, was ich, nachdem ich das Experiment gemacht habe, bereue, ist, dass ich das Experiment nicht schon viel früher gemacht habe. Ich hätte schon Jahre davor diese Entscheidung treffen können, habe sie aus verschiedenen Gründen hinausgezögert. Und das ist das Einzige, was ich heute letztendlich bereue. Und deswegen möchte ich allen Mut machen, die da vielleicht auch Ängste haben, diesen Schritt zu gehen, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt nichts Besseres. Dieses Problem der Angst vor Gott ist in der Bibel nichts Neues. Sie greift dieses Thema immer wieder auf und ich möchte an der Stelle einen Text lesen aus dem ersten Johannesbrief im ersten Kapitel. Und es ist eine interessante Textstelle, die ich jetzt dieses Mal nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen werde, die uns zeigt, woher auch unsere Ängste bei diesem Schritt kommen. Und letztendlich steht auch in diesem Brief bei Johannes drin, wie wir diese Ängste überwinden können. Ich möchte also aus dem ersten Brief von dem Apostel Johannes, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 5 vorlesen. Da heißt es, vor allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen haben und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr mit uns zusammen erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Für mich ist es ein faszinierender Text. Zunächst die ersten Verse im Kapitel 1 versucht Johannes, uns mit allen Sinneswahrnehmungen reinzunehmen in die Erfahrung Gottes, wie er Jesus Christus damals als Apostel und Nachfolger erlebt hat. Er schreibt: Wir haben es gehört, wir haben es gesehen, wir haben es angeschaut, wir haben ihn berührt. Er ist uns erschienen. Und er möchte, dass die Leser seines Briefes zusammen mit ihm erleben, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein, Vers 3. Er möchte, Vers 4, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle auch die erleben lassen, die diesen Brief lesen. Das ist das Ziel. Und dann sagt er in Vers 5, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, das heißt, er gibt hier die Summe eigentlich weiter von dem, was er als Botschaft von Jesus erfahren hat. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Das ist eine eigenartige, eine sehr interessante Zusammenfassung von dem, was der Apostel Johannes bei Jesus Christus gelernt hat. Also ich hätte wahrscheinlich eine ganz andere Zusammenfassung genommen, dass Gott Licht ist und keine Spur von Finsternis ihm ist. Dass er Licht ist, hell, klar, gerecht. Alles, was man damals mit Licht, mit Gutem auch assoziiert hat. Warum ist es Johannes an der Stelle so wichtig? Dass das die Zusammenfassung seiner Botschaft ist. Warum gerade, dass Gott Licht ist und keine Spur von ihm, keine Spur von Finsternis in ihm ist? Nun, es ist ganz einfach. Wir müssen uns mal vorstellen, was wäre denn, wenn es nicht der Fall wäre? Was würde denn passieren, wenn ich die Vorstellung hätte, Gott ist nicht nur Licht, sondern es gibt auch Spuren von Finsternis in ihm? Da würde ungefähr das Gleiche passieren, wie wenn ich zu einer Mietautofirma gehen würde und möchte ein Auto mieten und die würden mir sagen, ach, wir haben hier ein günstiges Angebot, das können Sie haben für 5 Euro pro Tag. Sie müssen sich nur bewusst sein, eine Stunde am Tag lenkt das Auto nicht so, wie Sie gern wünschen. Würden Sie so ein Auto nehmen? 23 Stunden, völlig zuverlässig, aber eine Stunde eben nicht. Wenn in Gott eine Spur von Finsternis ist, müssen wir damit rechnen, dann ist er manchmal vielleicht nicht gerecht, nicht gut. Vielleicht ist er manchmal launisch. Und sofort schwindet dieses vollkommene Vertrauen, das wir sonst gegenüber ihm hätten. Es taucht Angst in uns auf. Und wenn wir so ein bisschen das anschauen, dann werden wir feststellen, dass diese Angst vor Gott eigentlich fast jeder Mensch hat. Fast jeder Mensch hat Angst, wenn er an Gott denkt. Selbst die Religiösen und auch Christen. Ich nutze immer wieder, wenn ich so bei Gemeinden unterwegs bin oder bei Seminaren oder Vorträgen, auch meine Zuhörer mal zu fragen, na, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie Angst vor Gott? Und das ist für mich immer wieder erstaunlich, so zögerlich, wie die Hände dann hochgehen und manchmal so ein Drittel bis die Hälfte. Aber ich glaube, da gibt es sogar noch eine Dunkelziffer von denen, die sich nicht outen lassen wollen. Wir haben Angst vor Gott und diese Angst, die lähmt uns. Jesus erzählte mal ein Gleichnis von 3 Dienern oder Sklaven, wie man damals sagte, die von ihrem Herrn Silbertalente anvertraut bekommen haben, mit denen sie handeln sollten. Und es war eine ganze Menge Geld gewesen. Der eine hat 5 Einheiten, der andere 2 Einheiten, der andere hat 1 Einheit bekommen. Und mit dem haben sie gehandelt, haben das verdoppelt und Jesus empfängt sie, also dieser Herr im Gleichnis empfängt sie, als er zurückkommt und lobt sie dafür. Nur der Dritte, der hatte Angst vor seinem Herrn und hat sein Pfund vergraben. Und interessant ist seine Antwort, die in Matthäus 25, Vers 24 steht. Er sagt: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Das ist das Problem, wenn wir falsche Vorstellungen von Gott haben. Wir haben Angst vor ihm. Unser Vertrauen ist eingeschränkt, es lähmt uns. Wir haben nicht mehr den Mut, Risiko einzugehen, wie man es machen muss, wenn man mit Talenten handelt. Und wir vergraben es einfach. Nun, die Frage ist, wie können wir unsere Angst vor Gott überwinden? Das haben wir ja am Anfang gesagt. Johannes beschreibt nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung. Und wir können gerade einfach ein paar Kapitel im vierten Kapitel des ersten Briefes weiterlesen, was Johannes in Vers 18 dort beschreibt. Und ich denke, das ist der Schlüssel, wie wir diese Angst überwinden können. Johannes greift noch einmal das Problem der Angst auf in diesem Viertelkapitel im Vers 18. Und da heißt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das heißt, wenn wir begreifen, dass Gott vollkommene Liebe ist, verschwindet die Angst. Sie wird vertrieben aus unserem Herzen. In Vers 16 sagt er noch einmal, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Ja, wir Menschen haben Angst vor Gott. Aber wenn wir Gott richtig kennenlernen, so wie er wirklich ist, dass er nur Licht ist und keine Spur von Finsternis ihm ist, dann verschwindet unsere Angst. Wir brauchen keine Angst haben, dass da noch irgendwelche Reste sind, dass wir ungerecht behandelt werden, dass er uns falsch führt oder sonst irgendetwas. Wenn wir Gottes Allwissenheit, Allmacht begreifen und dann noch erfahren, dass er vollkommene Liebe ist, dann vertreibt diese Erkenntnis, diese Wahrheit unsere Angst. Und wir werden befreit davon. Als meine beiden Kinder klein waren, da habe ich mit ihnen so zusammen in der Wohnung versteckt gespielt. Also da waren sie noch sehr klein, da hat das Wohnzimmer ausgereicht und ich musste mich nur hinter der Couch verstecken. Und das war für die dann schon gaudi genug gewesen. Als sie ein bisschen größer geworden sind, musste das schon das Nachbarzimmer sein. Und ein halbes Jahr später musste schon die ganze Wohnung rankommen. Und wir haben das dann noch ein bisschen erschwert, indem man das Licht ausgemacht hat im Flur und in den Zimmern. Und dadurch ist der Reiz so der Überraschung auch ein bisschen größer geworden. Und ich kann mich noch erinnern, wie die Große mit der Kleinen an der Hand so durchgegangen ist und geguckt haben, wo ist der Papa? Und als Höhepunkt am Schluss, als sie schon fast alle Verstecke dann kannten und es schon fast Routine war, habe ich mir ganz besondere die letzten Verstecke überlegt. Und eins war der Schrank gewesen, wo meine Kleidung drin ist. Und da habe ich mich unter den Hemden dann reingequetscht, habe den Schrank nur leicht verschlossen und ich ging dann ins Zimmer rein, war dunkel gewesen. Und ich höre noch, wie die eine zur anderen sagt, da ist er nicht. Und wollen gerade wieder rausgehen und dann schlage ich die Schranktür auf. Und noch einmal kommt das, was sie sich eigentlich gewünscht haben. Erst die Schreck-Sekunde und dann, und diese Formulierung ist mir immer hingeblieben, ah, es ist ja nur der Papa. Das ist etwas, wo ich in der Beziehung zu Gott auch immer wieder erlebe und da müssen wir immer wieder hinkommen. Manchmal erscheint uns Gott fremd. Manchmal verstehen wir ihn nicht. Manchmal passieren Dinge, die wir nicht für gut erachten. Aber Gott sagt, vertrau mir, ich bin nur Licht. In mir ist keine Spur von Finsternis. Ich habe dein Leben in meiner Hand, vertrau es mir an. Ich kann besser für dein Leben planen und dich lieben, als du das je für dich selbst tun könntest. Das ist die Einladung, wenn wir diesen Schatz, den wir im Acker gefunden haben, für uns in Anspruch nehmen. Dieses Leben mit Gott in seiner Liebe, in Gemeinschaft ihn, das letztlich auch in die Ewigkeit mündet. Gott ist nur Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Diesen Schritt zu wagen, sich diesem vollkommenen Gott anzuvertrauen, Erfahrungen mit ihm zu machen, durch dick und dünn zu gehen und sich jeden Tag neu von seiner Liebe stärken zu lassen. Das ist das Abenteuer mit Gott, mit unserem Schöpfer und Erlöser, dass ich Ihnen gerne wünschen würde, dass Sie diesen Schritt wagen können für sich selbst, den Mut haben. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, du weißt, wie wir uns manchmal schwer tun, uns auf dich einzulassen, weil wir von anderen gehört haben und die Berichte von anderen oft unvollkommen sind und manchmal sogar schräg unterwegs sind und das uns abschreckt. Oder auch wir dann denken, auch in der Bibel sind Berichte drin, die zeigen, dass Nachfolge nicht nur Wohlgefühl ist, sondern manchmal auch Leiden bedeutet. Herr, hilf, dass wir dich richtig kennen und lieben lernen und begreifen, dass du es nur gut mit uns meinst. Auch wenn du uns durch Situationen führst, die schwierig sind, die wir nicht verstehen, dass wir dieses Abenteuer angehen, dass wir diesen Schritt wagen, unser Leben dir ganz zur Verfügung zu stellen. Dass wir nicht nur von anderen hören, nicht nur aus der Bibel erkennen und erfahren, sondern selbst erleben, dass du nur Licht bist und in dir keine Spur von Finsternis ist. Und wie Johannes gesagt hat, dass wir an dieser Freude, die er selber erlebt hat, die er selber erfahren hat und die er nicht mehr hergeben wollte, dass wir daran auch Anteil haben können, wie er es geschrieben hat. Darum bitte ich dich, Herr, und dafür danke ich dir. Amen.